Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht gleich Freddy Peter zu Ihnen und sein Thema lautet: Was geschieht, wenn der König kommt? Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Was geschieht, wenn der König kommt? Wenn ein König kommt, dann ist ja etwas Voraussetzung dafür, nämlich, dass er ein Land hat, oder? Ein König ohne Land, er braucht ein Königreich. Wenn wir also uns beschäftigen möchten mit dem, was passiert, was der König kommt, müssen wir uns zuerst beschäftigen mit dem, was es braucht, dieses Land. Was waren das doch für geringe Anfänge 1948 aus der Asche des Holocaust? Nach 2000-jähriger Verbannung sammelt Gott sein Volk wieder in Israel, im Nahen Osten. Und zwar nicht irgendwo, sondern genau an dem Ort, an dem es die Propheten vorausgesagt haben. Es war damals ein Land mit vielleicht 800.000 Einwohnern, bestehend aus Ansässigen und vor allem aus vielen Flüchtlingen und Immigranten aus Europa. Es war ein karges Land ohne natürlichen Ressourcen. Es gab nur wenig Wasser hier, abgesehen von dieser Süßwasserreservoir, praktisch kein Wasser. 50% des Landes bestand damals aus Wüste. Weltpolitisch alles in allem ein geringer Anfang. Und auch geistlich. Wir hatten, wie gesagt, Dr. Tommy Eis an der Osterkonferenz bei uns in der Zionshalle, und der hat gesagt, es gab wohl Untersuchungen, die belegten, dass bei der Staatsgründung es nur 8 messianische Juden im Land gab. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass die Flamme eben nicht erlischt, dass da ein gläubiger Überrest da war. Und Gott verachtet eben die kleinen, geringen Anfänge nicht, denn es sind seine Anfänge. Es war damals der Neuanfang Gottes mit seinem geliebten Bundesvolk, und zwar genauso, wie es der Prophet Jesaja mit Erstaunen vorausgesagt hatte. In Jesaja 66, Vers 8, diese klassische Bibelstelle zur Staatsgründung. Wer hat Jesu etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Das ist das Wunder der Staatsgründung. Nun, also entweder bekommt man Wehen oder das Kind kommt. Aber hier sind Wehen und mehrere Kinder werden da geboren. Das ist das Wunder der Staatsgründung 1948. Ja, und heute? Das Land blüht. Israel ist heute ein hochentwickelter Industriestaat mit 8 Millionen Einwohnern. Ein geringer Anfang, aber wenn es der Anfang Gottes ist, dann wird was draus. Also lass dich auch in deinem Leben nicht beunruhigen, wenn da nur geringe Anfänge da sind. Wenn der Herr mit dir ist, dann kommt's gut. Heute Israel nicht mehr wegzudenken aus dem Nahen Osten mit der stärksten Armee in der ganzen Gegend. Israel ist darüber hinaus ein Segen für die Welt. Von bahnbrechenden Erfindungen im Gesundheitsbereich bis hin zu Technik, Landwirtschaft, Umwelt und den Geisteswissenschaften verändern und bereichern die Innovationen des Landes das Leben überall auf der Erde. Denken wir nun mal an die Cherrytomate, diese kleine, rote, herrliche Gemüse. Schmeckt, oder? In Israel erfunden? Oder den USB-Stick? kaum mehr wegzudenken, dieser Datenträger im Miniformat, den Epilierer oder SodaStream, alles Erfindungen aus Israel, nur um mal die Bandbreite mal kurz darzulegen. Israel spielt heute eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen, denen unser Planet gegenübersteht. Das ist nicht schlecht für ein Land von der Größe Hessens, oder? Parallel dazu sehen wir auch eine geistliche Entwicklung im Land. Man nimmt heute an, es sind gegen 100.000 messianische Juden, die an den Herrn Jesus glauben, die ähnliche Lieder wie wir auch singen in ihren Gottesdiensten und den gleichen Herrn von ganzem Herzen liebhaben. Nun, all dies ist nicht die Erfüllung biblischer Prophetie, sondern eine Teilerfüllung. Der Prophet Zephania sagt das zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 20. Zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde, denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Ich meine, heute Ruhm geht aus in die Welt, ja, durch viele Erfindungen, aber Ehre, da gibt es viele Länder, die hassen Israel. So weit sind wir also noch nicht. Das heißt, da ist noch einiges ausstehend. Der Ausdruck nämlich zu jener Zeit, der steht in der Bibel als Synonym für das Ende der Zeit beziehungsweise für die letzten Tage. Immer wenn ein Ausdruck kommt mit diesen Worten, dann bezieht sich das auf die Wiederkunft des Messias nach Israel. Denn letztendlich geht es mit Israel nicht um ein tolles Land mit Landwirtschaft und Kultur und Innovation und Power, sondern es geht um den größten Sohn Israels, den Herrn Jesus Christus. Wenn wir das außer Acht lassen, dann erwächst aus Israel Liebe, Israel Fanatismus. Aber es geht um den Herrn Jesus Christus. Insbesondere um das großartige Ende, wenn er in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommen wird. Dieses großartige Ende wird in dem Psalm 97 beschrieben. Der Psalm 97, er beschreibt die Macht und Gerechtigkeit des Herrn. Es ist ein dramatisches Bild über die Herrlichkeit des Herrn mit einem überwältigenden Sieg über die Feinde. Und dabei dürfen wir nun aber nicht aus den Augen verlieren die Tatsache, dass dieser Psalm in erster Linie wem gilt? Dem Volk Israel, oder? Dem Volk Israel. Die 150 Psalmen, sie sind das Liederbuch des Volkes Israel. Psalm 97 befindet sich nun in einer Reihe von 8 sogenannten Reichspsalmen oder Jahwe-Königspsalmen. Der erste ist der Psalm 93 und der letzte Psalm 100. In der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments aus dem Hebräischen, werden alle diese Psalmen bis auf den Psalm 100 dem David zugeschrieben. In unseren deutschen Bibeln fehlt dieser Hinweis, aber es gibt eigentlich keinen Grund, diesen Angaben der jüdischen Übersetzer, die ab 280 vor Christus in Alexandria in Ägypten damals begannen, diese fundamentale Arbeit der Übersetzung, dass wir das anzweifeln. Psalm 93 bis 100, sie beschreiben die Aufrichtung des 1000-jährigen Königreiches von Jesus Christus. Und sie besingen alle, wie das zum Beispiel der Ausleger Arno Gebelein in seinem Kommentar zur Bibel sagt, zum größten Teil seine Herrschaft als Richter und die Segnungen des kommenden Zeitalters. Jemand hat einmal gesagt, im Anfang war das Königreich der Himmel auch auf dieser Erde historische Wirklichkeit. Die Theokratie im Paradies war vollkommen, der Thron Gottes war im Himmel und auf Erden, aber durch den Angriff Satans auf diesen Teil des Königreichs der Himmel wurden die Menschen zu Alliierten des Feindes. Gottes Wille geschah nicht mehr auf Erden wie im Himmel. Diese Erde wurde zu einer abgefallenen Provinz des Königreichs der Himmel, zu dem vom Feinde besetzten Gebiet. Aber Gott, der Herr, hat keinen Augenblick auf die Herrschaft über diese Erde verzichtet. Er hielt alle Fäden der Regierung auch über seine Feinde in der Hand. Sein Ziel aber ist seit dem Sündenfall die Wiederaufrichtung des Königreichs der Himmel auf dieser Erde. Was beten wir im Vater unser Gebet? Dein Reich komme. Und dieses Gebet wird erhört werden. Psalm 97, er zeigt uns, was geschieht, wenn der König kommt. Dieses Lied offenbart einen gewaltigen Reichtum alttestamentlicher Offenbarung über den König. Es ist ein hochprophetisches Lied mit wunderbaren Ermutigungen für die Endzeit. Und damit kommen wir zur ersten von vier Strophen. Jede dieser Strophe besteht jeweils aus drei Versen. Und jede dieser Strophe beantwortet eine spezifische Frage bezüglich des Kommens des Königs. Nun müssen wir unterscheiden. Das Kommen des Königs hat nichts mit der Entrückung zu tun. Die Entrückung ist die Hinwegnahme der Gläubigen zum Herrn, wie das 1. Thessalonicher 4 darlegt, zur Begegnung mit dem Herrn in den Wolken, und also werden wir dann bei dem Herrn sein alle Zeit. In diesem Psalm 97 sehen wir aber, wie der König, wie der Herr auf diese Erde kommt. Bei der Entrückung findet kein Gericht statt. Sie kann heute geschehen. In einem Augenblick, und dann sind wir beim Herrn, und dann gibt's ein Fest und eine Freude und kein Leid mehr und keine Not mehr, nur noch ewige Freude. Bei seinem zweiten Kommen auf die Erde gibt es nur Gericht. Und deshalb, auch wenn es uns schwerfällt, das so darzustellen, ist das hier der realistischere Eindruck seines zweiten Kommens. Nun fragen wir uns als erstes, was geschieht mit den Feinden, wenn der König kommt. Und vergessen wir nicht, es ist ein Psalm für Israel in erster Linie. Also, was passiert mit den Feinden Israels? Die erste Strophe beginnt zuerst einmal mit wunderbaren Worten. Der Herr regiert als König. Andere Übersetzungen sagen, der Herr ist König. Das ist das große Thema der Königspsalmen und wird in Psalm 95,3, 96,10, 98,6 und 99,1 wiederholt. Nun, wer ist dieser König? Es ist der Herr. Dieser Name Herr wird in jeder Strophe wiederholt, und wann immer in unseren Bibeln Herr in Großbuchstaben steht, so wie hier, dann liegt im hebräischen Original immer der Ausdruck Jahwe zugrunde. Jahwe, das ist ja dieser Name, mit dem Gott sich dem Mose geoffenbart hat. Ich bin der Ich Bin. 2. Mose 3, 14. Das heißt, ich bin der Ich War, der Ich Bin und der Ich auch immer sein werde. Das betont also seine unausforschliche, seine ewige, unveränderliche Selbstexistenz. Und zum anderen wird genau mit diesem Namen die Treue Gottes als Bundesgott Israels betont. In unserem Psalm wird hier der Herr als König mit unbegrenzter Macht dargestellt, der bei seinem Eintritt in den Kosmos alle seine Feinde tötet. Vers 2, Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Throns. Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Die Parallele zu diesem Ereignis finden wir im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, in der Apokalypse, in der Enthüllung über die letzten Dinge dieser Welt. Offenbarung Kapitel 17, Vers 14. Diese, das sind die Feinde, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König aller Könige. Derselbe Johannes, der die Offenbarung inspiriert durch den Geist Gottes geschrieben habe, beschreibt in seinem Evangelium in Johannes 1, 29, wer dieses Lamm ist. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Erkennen wir, wer also dieser König ist, der kommt, und über welche Zeit der Psalmist hier spricht? Psalm 97 spricht über Jesus Christus und sein Kommen in großer Kraft und Herrlichkeit am Ende dieser siebenjährigen Trübsalsperiode, dieser schrecklichsten Gerichtszeit, die die Welt je gesehen hat. Nun, wenn Jesus ein König ist, dann muss er auch königliche Attribute haben, oder? betrachten wir einmal, was Johannes selber in seinem Evangelium diesbezüglich über Jesus schreibt. Johannes 12, Vers 13 bis 15, dort sehen wir den öffentlichen Einzug des Königs. Es ist eine der wenigen Begebenheiten, die in allen vier Evangelien dargelegt wird. Da heißt es, da nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hat einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, wer kommt? Dein König kommt, sitzen auf dem Füllen einer Eselin. Öffentlicher Einzug, einer Prozession gleich. Dann sehen wir in Johannes 18, Vers 37 die öffentliche Einsetzung des Königs durch den damaligen Oberbefehlshaber der römischen Besatzermacht. Pontius Pilatus in Jerusalem, da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Im selben Vers, Johannes 18, 37, sehen wir die öffentliche Bestätigung vom König selbst. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Dann, Johannes 18, 39, sehen wir die öffentliche Präsentation. Natürlich war das damals nicht so gedacht von denjenigen, die Jesus drangsalierten und verurteilten. Aber wir sehen, wie Gott im Hintergrund eben Regie führt. Der König wird nämlich präsentiert, zwar in einem schrecklichen Zusammenhang. Jesus wird dargestellt, der Volksmenge. Und der Pilatus sagt, wollt ihr nun, dass ich euch wen freigebe? Den König der Juden? Dann, Johannes 19, Vers 3, sehen wir die öffentliche Begrüßung des Königs durch die Römer. Die Soldaten sagen nämlich, sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ins Gesicht. Und seht ihr, wenn Jesus wirklich ein König ist, dann hat er auch königliche Kleidung und eine königliche Krone. Hat er das? Johannes 19, Vers 5. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. In Johannes 19, 15 sehen wir den Widerstand der religiösen Führer gegen den König. Die Frommen, die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Jetzt ist der verhasste Kaiser auf einmal wieder gut genug. Wenn es gegen Jesus geht, ist jedes Argument recht. Und schließlich sehen wir in Johannes 19, Vers 19 die juristische Einsetzung des Königs. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Liebe Freunde, erlaubt mir die persönliche Frage, wer ist Jesus für dich? Ist er einfach ein toller Religionsstifter, ein Mann, der den Römern widerstand und neue, schöne Beziehungen stiftete und ein schönes Zusammenleben, soziales Gefüge ermöglichte? Oder ist er der Herr? Und seht ihr, diese Frage ist ganz wichtig, weil wenn er der Herr über deinem Leben ist, das bedeutet, er hat Anrecht auf dein Leben. Das heißt, ich kann auch nicht mehr tun und lassen, was ich will, sondern bin Abhängigkeit von ihm. Es bedeutet, dass ich eben auch tue, was der König sagt, was der Herr von mir fordert. Jesus sagt das ja an anderer Stelle. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht? Nun, nach seinem völlig unverdienten, schrecklichen Kreuzestod an meiner Stelle, an deiner Stelle, auferstand er mit königlicher Kraft und Macht vom Grab. Nur wenige Tage später hören wir den Herrn in Matthäus 28, Vers 18, den Auferstandenen zu seinen Jüngern sagen, mir ist gegeben, was? Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn die Bibel sagt, alle Macht, dann ist auch alle Macht gemeint. Und diese Macht bezieht sich auf zwei Bereiche, wenn wir gut hören. Auf Himmel und Erde. Das bedeutet die Erde als Planet, die ganze Erde und den Himmel. Damit meint der Herr den ganzen Kosmos. Das bedeutet, Jesus ist der Herr über das ganze Universum. Er ist der Herr. Die konsequente Frage seiner Jünger auf dieses Zeugnis lesen wir dann in Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 7. Ja, die haben ja mitgedacht, die haben das ja mitbekommen, über den König, über seinen Einzug, über sein schreckliches Ende und sein königliches Auferstehen. Und jetzt folgen sie schlüssig in Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 7. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel was wieder her? Die Königsherrschaft. Er aber sprach zu ihnen, nicht so neugierig, Jungs. Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Seit 2000 Jahren ist dieses Thema ausstehend. Die Königsherrschaft lässt auf sich warten. Denn in den Lehrbriefen des Neuen Testaments, beginnend von Römerbrief bis Judasbrief, ist das Königreich, ist die Königsherrschaft überhaupt kein Thema. Dort wird Jesus als Herr des Gläubigen bezeichnet. Dort wird Jesus als das Haupt der Gemeinde, wo wir alle Glieder sind, dargestellt. Erst in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wird diese Königsherrschaft wieder zum großen Thema. Und damit sind wir wieder zurück bei unserem Psalm. Der Herr regiert als König. Diese Feststellung entlockt dem Psalmisten einen spontanen Aufruf, einen Aufruf zur Freude, wenn der König kommt. Es frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Andere Übersetzungen verwenden hier den Ausdruck Inseln. Damit ist gemeint, die von Israel aus entferntesten sollen eben das auch vernehmen, sollen sich auch freuen, dass der Herr als König regiert. Das ist nicht ein Ereignis, wo sich nur auf Israel bezieht, sondern global. Wolken und Dunkel sind um ihn her, steht als zweites in unserem Text. Wolken und Dunkel sind häufig im Alten Testament ein Bild für furchtbares Gericht. Zephania 1, 14 und 15 sagt das zum Beispiel. Wir müssen auch verstehen, Wolken und Dunkel, was bewirken die? Sie verhüllen die Majestät. Und dadurch sind auch Wolken und Dunkel ein Hinweis darauf, dass es absolut unmöglich ist, dass wir Menschen aus eigener Kraft zu Gott kommen. Wenn Gott sich uns nicht offenbart, haben wir keine Chance, zu ihm zu kommen. Und das ist ja das Große, dass Gott selber Mensch wurde in Christus und die Welt mit ihm versöhnte. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Throns. Das heißt nicht Willkür oder Parteilichkeit, wie wir das vielleicht schon erfahren haben. Und dann sind es schreckliche Begleitumstände, die vorangehen. Nun, damals, wenn ein König kam, da gingen eine ganze Schar von Menschen voraus. Und auch heute noch, ich meine, wenn wir jetzt heute Abend eure Bundeskanzlerin hier erwarten würden, ja, bevor die hier ist, würdet ihr schon alle Bodyguards von ihr sehen. Die wären schon 2 Stunden vor euch da gewesen, hätten jeden Stuhl umgekehrt, zu gucken, ob da nichts drin ist und verborgen ist, wo ihr schaden könnt. Und dann, wenn sie dann kommt, dann kommen zuerst die Bodyguards und dann kommt sie mit zusätzlichen Bodyguards. Und seht ihr, wenn der König aller Könige kommt, da geht ihm auch etwas voran. Feuer steht hier im Text. Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Das ist eine starke Aussage. Wenn wir nun aber die Offenbarung nun durchlesen, dann finden wir kein isoliertes Ereignis, das auf diese Beschreibung passt, sondern viele verschiedene Ereignisse. Die Offenbarung, die wird ja in erster Linie durch diese 3 verschiedenen Gerichtstypen, sage ich jetzt mal so, ein wenig charakterisiert. Die erste sind die 7 Siegelgerichte, dann kommen die 7 Posaunengerichte und schließlich die 8 Schalengerichte. Das sind die härtesten Gerichte. Im 6. Siegel von dieser ersten Gruppe heißt es zum Beispiel in Offenbarung 6, Vers 7 bis 8, dass ein Viertel der Menschheit getötet wird. Bei der ersten Gerichtsposaune dann, in Offenbarung 8, 7, dann entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Ich meine, wir lesen das einfach so, aber wenn wir drüber nachdenken, was das ist, Hagel mit Feuer und Blut vermischt, das muss schrecklich sein. Bei der zweiten Gerichtsposaune in Offenbarung 8, Vers 8 wurde etwas wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Ich meine, wenn ein Berg nicht zerfällt, sondern ins Meer geworfen wird, was passiert dann? Tsunami. Und was für einer! Das ist dann ein Megatsunami! Bei der dritten Gerichtsposaune in Offenbarung 8, Vers 10 fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel. Das ist ein apokalyptischer Tsunami. Deshalb ist diese Darstellung nicht reißerisch und übertrieben, sondern sie entspricht dem biblischen Bericht. Bei der sechsten Gerichtsposaune in Offenbarung 9, 17 bis 18 kommen Pferde mit Reitern. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern gingen Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschheit getötet. Vom Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Wir haben vorher gesagt, dass beim sechsten Siegel ein Viertel der Menschheit getötet wurde. Das heißt, 75% der Menschheit lebt nur noch. Und dann kommen ja diese schrecklichen, diese beiden Tsunamis. Dann lesen wir an anderen Stellen auch noch von Seuchen und Hungersnöten und anderen Katastrophen. Von diesen 75% werden dann hier ein Drittel getötet. Dann sind die bei 50%. Liebe Freunde, das bedeutet, bis zur Mitte dieser Trübsalzeit sind über 3 Milliarden Menschen tot. Das ist es, was auf diese Welt zukommt, liebe Freunde. Machen wir uns keine Illusion von schönen, wunderbaren Aussichten. Das zweite Kommen ist nur Gericht. Und nicht, weil der Mitternachtsruf das sagt oder irgendjemand anders. Weil es der biblische Text sagt. Später lesen wir dann, in Offenbarung 11, Vers 5, da tauchen zwei Zeugen auf und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Offenbarung 18, 8, da wird die große Stadt Babylon vernichtet. Wodurch? Mit Feuer verbrannt. Und erst in Offenbarung 19 beschreibt der Apostel Johannes die Wiederkunft Jesu. Das ist Offenbarung 19, ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftigkeit und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes, Jesus Christus. Aus all diesen Begebenheiten wissen wir nun also genau, von welcher Zeit der Psalmist David hier schreibt. Es ist nicht nur das herausragende Ereignis, wenn Jesus Christus wiederkommt in großer Kraft und Herrlichkeit. Der Psalmist hier gibt uns eine prophetische Zusammenfassung des ganzen Tages des Herrn, dieser 7-jährigen Trübsalzeit. Und weil die Psalmen, wie gesagt, das Liederbuch Israels sind, wissen wir, dass sich diese schreckliche Zeit ganz besonders auch, und man hat Hemmungen, das so auszusprechen, aber es ist einfach eine biblische Wahrheit, diese schreckliche Zeit bezieht sich auch ganz besonders auf Israel. Der Prophet Jeremia beschreibt das in Kapitel 30, Vers 7. Wehe, denn groß ist dieser Tag. Der Tag des Herrn ist immer diese 7-jährige Trübsalzeit gemeint und insbesondere dann die eigentliche Wiederkunft des Herrn. Dieser Tag, keiner ist ihm gleich, es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Jakob ist ein Synonym für Israel, aber er wird aus ihr gerettet werden. Das heißt, der gläubige Überrest, da wird Gott ganz besonders drüber wachen. Und während dieser schrecklichen 7-jährigen Gerichtszeit werden alle Feinde, die sich gegen Israel aufgemacht haben, getötet. Petrus drückt das in seinem zweiten Brief wie folgt aus. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderben der gottlosen Menschen. Insbesondere natürlich für das Verderben des gottlosesten aller gottlosen Menschen, das ist der Antichrist. Aber die Bibel ist messerscharf in ihren Aussagen über kommende Ereignisse. Nun fragt sich vielleicht die eine oder der andere, warum ist denn dieses Gericht so grausam und so unbarmherzig? Jesus ist doch so voller Liebe und so voller Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Wird er denn so etwas tun? Seht ihr, dieses Gericht ist deshalb so schrecklich, weil keine Generation vor uns zum einen eine solch allgemeine Gnade erfahren hat wie die heutige. Denken wir nun mal an unseren Lebensstandard, den wir alle genießen dürfen. Wir haben im Normalfall Autos und schon das Einfachste ist jeder königlichen Kutsche der mächtigen französischen Könige weitaus überlegen. Die holprigen Kutschen. Und ihr drückt auf den Knopf und die Scheiben gehen runter. Jeder. Wir haben so an den Wänden so einer oder zwei so metallische, ja, so Knöpfe. Und wenn wir dran drehen, kommt warmes Wasser raus. Ja, ist doch verrückt, oder? Ja, stellt euch mal vor, ihr müsst gar nicht so lange zurückgucken. 200-300 Jahre. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und jeder genießt das. Und wenn ihr mal Kopfweh habt oder Schmerzen im Knie, dann nehmt ihr so ein kleines weißes Teil so in dieser Größe und schluckt das mit ein bisschen Wasser und eine halbe Stunde später sind die Schmerzen weg. Ja, wer hat denn sowas schon gehört? Und wir haben uns an alles gewöhnt und sind sowas von undankbar. Das ist die eine Seite, unser unglaublicher Lebensstandard. Aber das andere, liebe Freunde, ist, keine Generation vor der unsrigen hatte eine solch erdrückende Menge an Beweisen aus der Physik, aus der Geologie, aus der Astronomie, Biologie und Archäologie für die Existenz Gottes und für die absolute Glaubwürdigkeit der Bibel. Keine. Das Internet ist voll mit wunderbaren Berichten und Videos und Bildern, die das alles belegen. Natürlich gibt es auch viel Schrott, aber darum geht es jetzt nicht. Aber keine Generation vor der unsrigen wendet sich so bewusst vom lebendigen Gott ab. Wir wollen nicht, dass dieser Herr über uns ist. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Das Titelbild des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel vor Ostern. Da war so ein großflächiges Himmelsbild mit so einem fliegenden Jesus. Und dann stand die große Titelzeile: Wer glaubt denn sowas? Das ist doch eine Frechheit, oder? Ich muss sagen, ja, ich glaube an den Herrn Jesus. Frech! Gegen alles, was uns lieb und heilig ist, von der Schrift her, alles wird verdreht. Und deshalb, liebe Freunde, es kommt der Tag, an dem die Gnadenzeit abläuft. Und das ist dann, wenn wir, die Gläubigen, zum Herrn gehen, dann ist die Gnadenzeit vorbei und dann kommt nur noch Gericht. Nun, nach der Frage, was mit den Feinden geschieht, wir haben es gesehen, Feuer geht vor ihm her und verbrennt alle seine Feinde, nimmt sich der Psalmist einer zweiten Frage an. Was geschieht auf Erden, wenn der König kommt? Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erschrickt. Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Nun, Jesus ist kein Gewittergott oder Vulkangott, sondern, wie wir das vorher gesehen haben, der absolut unumschränkte Herrscher des Kosmos. Und sein Gericht zeigt die alles durchdringende Natur des göttlichen Gerichts. Wir lesen hier im Vers 4, seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Das ist eine nie dagewesene Intensität und Helligkeit, wird die Welt in riesigen Angst und Schrecken versetzen. Ich weiß nicht, war jemand schon mal im Zentrum eines Gewitters, also wo es geblitzt hat und im gleichen Augenblick hat es geknallt? Liebe Freunde, wenn ihr das erlebt, also ihr seid dann ungefähr noch so groß. Herr, der Wahre. Das ist schrecklich, aber das hört nicht auf, überall weltweit. Der Psalmist beschreibt dieses Ereignis sehr zurückhaltend. Er sagt nur, die Erde sieht es und erschreckt. Aber was ist damit verbunden? Deshalb, dieses Bild ist das, was der Text sagt. Leute, das ist krass, was abgehen wird. Und Jesus selber beschreibt seine Wiederkunft in der Ölbergrede, Matthäus 24, Vers 27 bis 30, mit folgenden Worten: Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen erscheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden, der Mond wird seinen Schein nicht geben, die Sterne werden vom Himmel fallen. Haben wir vorher gesehen, ja, das ist genau die Parallele aus der Offenbarung. Und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann, erst am Schluss, dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann fährt der Psalmist hier in unserem Text fort mit fast sanfter und poetischer Sprache, beschreibt er die irren Naturkatastrophen. Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Stellt euch mal vor, eure Zugspitze zerschmilzt wie Wachs. Unser stolzes Matterhorn in der Schweiz, wie Schweizer Käse, wenn er erhitzt wird. Ja, das sind nicht meine Worte. Der Text sagt das so. Inspiriert durch den Geist Gottes, sagt der David, die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Das, was bisher unverwüstlich war, zerschmilzt wie Wachs einer Kerze. Das beinhaltet vermutlich auch epische Vulkanausbrüche. Übrigens, das nenne ich dann tatsächlich dann mal einen Klimawandel. Und der ist nicht durch euren Diesel verursacht. Das ist ein anderes Thema. Das ist das Eingreifen Gottes. Und ich glaube übrigens tatsächlich, dass unsere Welt aus den Fugen gerät, weil es Vorausschätzungen sind auf das, was kommt, aber nicht, weil wir den falschen Fahrzeugtyp fahren, sondern wegen der Sündhaftigkeit des Menschen. Nun, die Kenntnis der biblischen hebräischen Poesie offenbart hier auch noch etwas ganz Schönes. Hebräische Poesie basiert ja auf Rhythmus und dem Parallelismus. Der Rhythmus wird eben nicht durch eine gleiche Anzahl betonter und unbetonter Silben erreicht, wie zum Beispiel bei der deutschen Poesie. Ihr kennt ja dieses wunderbare Lied von Julie von Hausmann, diese Schwester, die so grauenhafte Migräneanfälle gehabt hat und tagelang in abgedunkelten Räumen liegen musste. Und die hat ja dann das wunderbare Lied gedichtet, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. Das ist deutsche Poesie. Das geht richtig rein und bewegt ja auch, oder? Aber hebräische Poesie ist anders, weil diese Art von Poesie, sie könnte nicht in andere Sprachen eins zu eins übersetzt werden. Aber Gott hat eben mit der hebräischen Sprache dafür gesorgt, dass das universell später in die Sprachen übersetzt werden kann. Und der Parallelismus, der bedeutet, dass ein Vers jeweils aus zwei Verszeilen besteht. Ihr seht das hier, ich habe das ein wenig so dargestellt. In den deutschen Bibelübersetzungen ist das leider häufig nicht mehr so ersichtlich, aber im Hebräischen ist das die Struktur der Psalmen. Und dann wird jeweils auf der ersten Zeile etwas gesagt, was dann auf der zweiten Zeile ergänzt wird oder ein Gegenteil oder der gleiche Sachverhalt mit anderen Worten, also mit Synonymen. Also hier sehen wir eine Erweiterung, seine blitzerleuchtenden Erdkreis und dann sehen wir, was das für Folgen hat, die Erde sieht es unter Schritt. Nun, wenn wir das hier sehen, sehen wir, dass wir der Herr hier erwähnt wird und gleichzeitig wird hier auch der Herrscher der ganzen Erde erwähnt. Nun ist es aber so, wir wissen, bei Herr steht im Hebräischen Jahwe, aber hier bei dem Herrscher steht Adonai. Also wir wissen, dass Jesus Gott ist. Diese kleine Bibelstelle aus der hebräischen Poesie, wenn wir das ein wenig verstehen, ist ein wunderbarer Beleg, dass Jesus Gott ist. Er ist nicht der Vater, aber er ist von der Substanz Gott. Das wird ja auch in vielen Kreisen immer mehr in Frage gestellt, das nur so nebenbei. Nun heißt es im Vers 6, die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Nun, aus dem Psalm 19 wissen wir, die Himmel verkünden die Ehre Gottes. Aber den Himmel sehen wir nicht mehr. Also nicht wir, wir sind dann nicht mehr da. Aber die dann Lebenden. Warum? Ist ja alles voller Rauch und Feuer, oder? Ja, aber wer will denn jetzt aus dem Himmel da was verkündigen? Ich denke, den Hinweis darauf und die Lösung finden wir in Judas Vers 14 bis 15. Dort wird die Wiederkunft des Herrn in großer Kraft und Herrlichkeit beschrieben und zwar wird er dort begleitet. Da heißt es, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle Gottlosen. Das ist diese Gerichtszeit und Jesus kommt nicht allein, sondern mit seinen heiligen Zehntausenden und das sind wir, die wir vor dieser Trübsalzeit entrückt werden, beim Herrn ein herrliches Fest feiern dürfen und ihn dann letztendlich begleiten. Nachdem wir gesehen haben, was mit den Feinden geschieht und mit der Natur geschieht, stellt sich als drittes die Frage, was geschieht mit den Heiden und Juden, wenn der König kommt? Schämen müssen sich alle, die den nichtigen Götzenbildern dienen und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen. Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Für Götzenbilder wird hier ein sehr verächtliches hebräisches Wort verwendet. Es bedeutet eigentlich ihr Nichtse. Ihr seid nichts. Und das ist auch so. Nun, wer macht denn sowas? Sich vor einem Götzenbild niederwerfen, dem Götzenbild dienen. Oder wie es hier der Text sagt, wegen der nichtigen Götzen sich rühmen. Leute, das ist doch im 21. Jahrhundert einfach nur peinlich, oder? Nun, wir schmunzeln vielleicht über die heutigen Fußballgötter oder die Halbgötter in Weiß, aber richtiger Götzendienst? Seht ihr, wenn die Bibel von Götzendienst in der Endzeit spricht, dann kommt das auch so. In einem anderen Bericht des Spiegels stand vor einigen Jahren Folgendes. Briten erheben Druidentum zur Religion. Sie himmeln die Sonne an und beschwören Geister, die aus Flüssen aufsteigen. Druiden glauben an Naturgötter. In Großbritannien dürfen sie ihr Heidentum jetzt offiziell als Religion leben, mit allen Steuervorteilen. Druiden ähneln nicht selten dem Miraculix, dem Weißbärtigen aus den Asterix-Geschichten, der Zaubertränke anrührt. Auch die wirklichen Vertreter des Naturglaubens tragen häufig Bärte und Kutte. Viele Druiden treffen sich regelmäßig in Südengland am Steinkreis von Stonehenge. Sie beten die Sonne an, verehren die Kräfte der Natur wie Blitz und Donner. In Großbritannien gibt es etwa 10.000 praktizierende Druiden, Tendenz steigend. Das war aber schon vor einigen Jahren. Ja, Blitz und Donner werden sie bekommen, aber anders als dass sie sich's gedacht haben. Jemand hat einmal gesagt, seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie nicht an nichts. Denn unser Gehirn und unser Herz, das erträgt kein Vakuum. Das muss mit etwas gefüllt sein. Seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie nicht an nichts. Sie glauben allen möglichen Unsinn. Und da gibt es noch eine subtilere Form des Götzendienstes, die auch uns Christen betrifft. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 5 an Christen, an Brüder und Schwestern im Herrn. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wörtlich bedeutet Habsucht unersättliche Gier. Es ist das ungezügelte Verlangen, mehr zu haben, als man schon hat, oder das zu haben, was man noch nicht hat. Da gehören alle Lebensbereiche hinein, hier insbesondere die Sexualität. Jemand hat diese Frage, was denn Götzendienst für Christen sei, wie folgt beantwortet. Manch ein Christ denkt bei Götzen an eine Statue aus Holz, Stein und Metall, vor der sich immer die Heiden niederwerfen. Doch das Konzept des Götzendienstes ist viel weitreichender und viel persönlicher als das. Ein Götze ist alles neben oder über Gott, von dem wir Freude, Erfüllung oder Sicherheit erwarten. Biblisch gesprochen ist ein Götze alles neben Gott, auf das wir unser Vertrauen setzen, das uns motiviert, das uns beherrscht, was wir fürchten oder dem wir dienen. Kurz gefasst ist ein Götze alles, was wir mehr als Gott lieben oder anstreben. Auf diese Weise können wir verstehen, wie aus ansonsten legitimen Wünschen sündige Götzen entstehen können. Und deshalb sagt Johannes in seinem ersten Brief, er spricht zu uns, den Kindern Gottes. 1. Johannes 5, 21. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Nicht vor Stein und Metall. Nein, von dieser subtilen Form, die sich auch in unser Leben einschleichen kann. Nun, in der Offenbarung sehen wir schließlich tatsächlich dann ein weltweites Aufflammen des Götzendienstes. Und wir haben den Beleg aus Johannes 9, Vers 20. Die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über ihre Werke, ihre Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen, die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Also das kommt, eine schreckliche Zeit. Und dahinter stecken Dämonen. Aber weil Jesus allein aller Anbetung würdig ist, schreibt der Psalmist hier in unserem Text in der letzten Zeile des 7. Verses, Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Nun, Götter gibt es keine. Denn das sind nur Vorstellungen, imaginäre, in den Köpfen der Menschen existierende Vorstellungen. Mit Götter hier wird vom Hebräischen Engel gemeint. Engel. Alle Engel werden ihm dienen, werden sich vor ihm niederwerfen. Und seht ihr, genau diese ehrfurchtsvolle Anbetung der Engel bei der Wiederkunft Jesu zeigt uns der Schreiber des Hebräerbriefs in Kapitel 1, Vers 6, eine hochinteressante Stelle, wo es um die Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit geht. Und wenn er, also wenn Gott den Erstgeborenen Jesus wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihm dienen. Ihr seht, wie das perfekt aufgeht. Wir müssen da nichts aus dem Ärmel schütteln oder irgendwie zurechtbiegen. Nein, wir müssen einfach uns die Mühe nehmen, hineinzutauchen in das wunderbare Wort Gottes und uns die Mühe zu nehmen, auch schwierige Stellen mit Gottes Hilfe zu erforschen. Und Gott wird uns dann auch sein Wort auftun. Liebe Geschwister, Anbetung soll auch unser Lebensstil sein. Schon heute. Wenn die Engel ihn anbeten werden, wie viel mehr dann wir, die Bluterkauften? Und dann wechselt der Fokus hier in unserem Psalm konkret zu den Juden. Auch sie werden anbeten. Wir hören dann nichts von Schadenfreude über die Vernichtung der Feinde, sondern nur Freude über Jesus. Zion hört es und ist froh. Und die Tochter Judas verlocken um deiner Gerichte willen, o Herr. Zion, für was steht Zion? Für welche Stadt? Genau, Jerusalem. Zion ist eine poetische Beschreibung für Jerusalem, die offenbar von den Schreibern des Alten Testaments immer dann verwendet wird, wenn dieser Stadt eine besondere geistliche oder religiöse Bedeutung zusteht. Und wir sehen hier, wie David nicht irgendwie was geschrieben hat, sondern genau, präzise, unter der Anleitung des Heiligen Geistes die richtige Wortwahl trifft. Und ein erstaunlicher Aspekt hier ist Frohlocken um deiner Gerichte willen. Freude? Nun, wenn ihr morgen im Briefkasten einen Brief bekommt vom Amtsgericht Heilbronn, wäre da Freude da, die erste Reaktion? Oh nein! Seht ihr, wir verbinden heute Gericht schnell mit Anklage, Verurteilung und vor allem Strafe, oder? Aber Gericht hat auch damit zu tun, dass gehandelt wird, dass richtige Entscheidungen getroffen werden. Hier wird nämlich das Gute belohnt, der Geringe und Unterdrückte, Elende und Arme erfährt hier endlich Gerechtigkeit. Mit Jesu Herrschaft auf dieser Erde wird erstmals in der Geschichte der Menschheit absolut fair und unparteiisch Recht gesprochen. Jesu Regierungsantritt vernichtet die Gottlosigkeit und fördert die Gottesfurcht. Und so stimmen wir im Vers 9 ein, denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde, du bist hoch erhaben über alle Götter. Ja, der Hebräerbrief zeigt eben, dass Jesus höher ist als die Engel. Genau diese Wahrheit. Ja, er ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und man getraut das heutzutage bald kaum mehr auszusprechen. Aber ungefähr 1600 Jahre, bevor durch Mohammed die Religion des Islam gestiftet wurde und seither das Allahu Akbar ertönt, dieses Allah ist der Größte, bezeugt der David, wer wirklich der Größte ist. Der Höchste über die ganze Erde, wie das Vers 9 sagt, das ist unser Herr Jesus Christus. Ja, und schließlich ist da auch noch eine vierte Frage, die beantwortet wird. Was geschieht mit den Gerechten, wenn der König kommt? Die den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Es ist ein Aufruf aufgrund der gewaltigen Macht und Herrlichkeit seines Kommens, heute schon ein heiliges Leben zu führen. Ein Leben, wie es die Bibel lehrt und nicht, wie es der Zeitgeist diktiert. Aufrichtige Jesus-Nachfolge bringt eben auch den aufrichtigen Wunsch, das zu lieben, was Gott liebt, aber auch das zu verachten, was Gott hasst. Und deshalb bekommen wir eine starke Ermutigung für die Endzeit. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Liebe Freunde, auch wenn die Zeiten in Europa dunkler werden, Jesus hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er hat sein Versprechen sogar so präzisiert, dass jedes deiner Haare auf deinem Haupt gezählt ist. So genau kennt er uns. Und er, wie wir gesehen haben, ist der absolute Herrscher über den ganzen Kosmos. Und er hat auch dein Leben, er hat deine Situation unter Kontrolle. Und hier geht es insbesondere um die Seele der Getreuen. Was auch kommen mag, dein Heil ist sicher in Christus. Ja, vielleicht gehen wir schweren Zeiten entgegen, aber deine Ankunft ist sicher. Liebe Freunde, das macht Freude. Und seht ihr, genau das wird Jesus mit den Getreuen, mit dem gläubigen Überrest in der siebenjährigen Trübsalzeit tun. Er wird sie durchtragen bis zum Ende. Und dann der Vers 11, da heißt es, Licht wird dem Gerechten gesät, eine Verheißung für die Endzeit und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Ich weiß nicht, sind hier heute Landwirte unter uns oder Leute, die ein Gärtchen haben und ab und zu mal ein bisschen Samen aussäen? Gut. Hat jemand von euch schon mal Licht gesät? Ja, steht hier? Ja, das sind nicht meine Worte. Licht wird dem Gerechten gesät. Was wünscht ihr euch, wenn ihr Samen aussät? Was wünscht ihr euch? Dass was aufgeht, oder? Also Frucht. Und seht ihr, genau das ist der Gedanke hier. In der Endzeit gibt Gott eben ganz besonderes Licht mit dem Gedanken, dass durch das Licht eben mehr gesehen wird, mehr Erkenntnis. Auf dem Weg dem Lamme nach, wenn alles dunkler wird, Gott sät den gerechten Licht. Ja, was sagt der Psalmist an anderer Stelle? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Wir bekommen mehr Erkenntnis, um dran zu bleiben, um treu zu bleiben. Und gleichzeitig sät er auch noch Freude. Das heißt, auch die Freude soll zunehmen, liebe Freunde. Das macht Freude. Es soll mir niemand sagen, Endzeitsbotschaft sei eine negative Botschaft. Es ist die Realität, was kommt, aber Gott ist mit uns. Und deshalb endet dieses Lied auch mit der Freude. Es begann in Vers 1 mit der Freude und wir sehen es hier im Vers 12 mit einem Aufruf der Freude. Das ist so eine herrliche Klammer. Wir sehen hier, wie das auch inhaltlich so schön aufgeht. Freut euch, Vers 12, freut euch an dem Herrn, ihr Gerechten, und preist seinen heiligen Namen. Wenn wir die Entwicklungen in Europa, auch rund um Israel betrachten, wie unser biblisches Christsein in Frage gestellt wird und wie das Festhalten an biblischen Aussagen zu Moral und Ethik zunehmend auf Ablehnung stößt, könnte man depressiv werden. Aber in Jesus gilt auch dir diese Verheißung. Freut euch an dem Herrn, ihr Gerechten, und preist seinen heiligen Namen. Was sagt denn Jesus gerade in Bezug der endzeitlichen Entwicklungen? Lukas 21, 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so versteckt euch. Nein, erhebt eure Häupter, Leute, freut euch, Jesus kommt wieder, es kommt bald eine herrliche Zeit bei unserem Herrn. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Liebe Freunde, die Endzeitsbotschaft ist die beste Botschaft, um nicht negativ und Angst und oh, nein, freut euch, so wie das David hier zum Ausdruck bringt. David hat in dem Psalm 22 so diesen bescheidenen Anfang des Herrn Jesus dargelegt, sein schrecklicher Tod am Kreuz, oder? Da war nichts. Und derselbe David beschreibt nun hier im Psalm 97 das großartige Ende, wenn der König wiederkommt. Alle Menschen werden Jesus sehen und überwältigt sein von seiner Macht und Herrlichkeit. Die dann lebenden Gerechten dürfen unendliche Freuden genießen. Die anderen werden aufgrund ihrer Gottlosigkeit vertilgt. All dies geschieht, wenn der König kommt. Und deshalb beten wir, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Freddy Peter mit dem Thema Was geschieht, wenn der König kommt? Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionszwerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!